Heute Morgen geht es darum, wie treffe ich eine Entscheidung? Wir werden in der zweiten Jahreshälfte als Gemeinde da einen Schwerpunkt setzen beim Thema Seelsorge und ja, auch seelsorgerliche Themen miteinander anschauen. Und darum habe ich für heute Morgen das Thema ausgesucht. Ich glaube, es ist ein Thema, das ausnahmslos alle Menschen betrifft. Weil sogar keine Entscheidung zu treffen, ist eine Entscheidung. Wir kommen einfach nicht um das Thema herum. Und darum ist es wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen. Weil vielleicht fragst du dich ja auch gerade jetzt, was soll ich für einen Beruf wählen? Oder du schaffst schon ein Zeitchen und fragst dich, soll ich echt den Job noch wechseln? Eine weitere grosse Lebensfrage ist, wer soll ich heiraten? Oder vielleicht auch, soll ich Single bleiben? Und viele Verheiratete kennen sicher die Frage, wie viele Kinder wollen wir denn haben? Und hoffentlich fragen wir uns bei all dem auch, was ist denn eigentlich Gottes Wille? Oder ein bisschen anders formuliert, was würde Jesus tun? Würde Jesus eher einen Toyota oder einen Mercedes fahren? Oder würde er vielleicht doch das Velo nehmen? Und sicher haben wir uns alle auch schon mal gefragt, was ist denn, wenn ich mich falsch entscheide? Ja, wenn es zum Beispiel wahr ist, dass es für jeden der eine oder die eine gibt, und wenn sich zwei falsch entscheiden, geht es dann für mega viele Leute nachher einfach nicht mehr auf? Ja, wir sehen, hoffentlich entscheiden wir uns richtig. Aber wie schaffen wir das, die richtige Entscheidung zu treffen? Und ich möchte euch gerade zum Einstieg von einer Entscheidung erzählen, die ich getroffen habe. Und ich habe versucht, das, was ich dann erlebt habe im Zusammenhang mit dieser Entscheidung, auch ein bisschen bildlich darzustellen. Ich habe mich 2016 entschieden, dass ich ab Sommer 2017 auf dem Bertenberg Theologie studieren möchte. Zu diesem Zeitpunkt habe ich schon über 5 Jahre lang gewusst, dass ich irgendwann einmal Theologie studieren möchte. Und außerdem habe ich gerade hier meine Lehre als Konstrukteur abgeschlossen und ich habe nachher nur einen befristeten Vertrag für ein Jahr bekommen, um noch dort weiter zu arbeiten. Also aus meiner Sicht war der Zeitpunkt perfekt gewesen, jetzt Theologie zu studieren. Und ich habe dann da sehr begeistert auch mit meinen Pastoren und der Gemeindeleitung darüber geredet, ihnen meine Absichten näher gebracht und sie gefragt, was sie dazu denken oder ob mich die Gemeinde auf dem Weg auch segnet und unterstützt. Aber ihre Reaktion war dann etwas anders gewesen als erwartet. Sie haben mir sogar ganz klar empfohlen, noch nicht Theologie studieren zu gehen. Und ich habe das hier am Anfang nicht so verstanden. Auch ihre Gründe sind für mich irgendwie nicht so nachvollziehbar gewesen. Aber ich habe dann ja, auch weiter darüber nachgedacht, darüber gebetet und mich dann entschieden, auf sie zu hören. Und habe mich dann noch nicht für das Theologiestudium angemeldet und stattdessen ganz viele andere Optionen angeschaut. Noch einmal anders bewerben oder irgendwo ein Praktikum zu machen, vielleicht sogar einen Missionseinsatz oder länger ins Ausland. Einfach mal ganz breit alles angeschaut. Und nach langem Hoffen und Beten habe ich dann aber tatsächlich in der Firma, die ich geschafft habe, noch einen längeren Vertrag bekommen. In einer anderen Abteilung konnte ich weiterhin dort arbeiten. Ich konnte also Konstrukteur bleiben. Und Gott hat es mir aufs Herz gelegt, in dieser Zeit dann auch noch Confession zu machen. Das ist eine Jahresschule für Evangelisation, berufsbegleitend, einfach einen Tag in der Woche. Und ja, obwohl ich am Anfang ja wirklich Mühe damit hatte, dass ich hier noch nicht bin, Theologie studiere, habe ich gedacht, mal, jetzt ist es dran, das ist der Weg, habe ich dann merken, Gott hat mega gewirkt, eben auf dem anderen Weg, den ich zuerst nicht eingeschlagen hätte. Ja, ich habe mega von Confession profitieren. Ich habe es im Job als Konstrukteur wirklich gut haben. Und in dieser Zeit bin ich auch besonders durch mein Ehrenamt in der Gemeinde auch persönlich noch gewachsen. Und ich glaube auch so im Rückblick auf diese Zeit ist vielleicht auch gerade das nötige persönliche Wachstum ein Grund gewesen, dass die Gemeindeleitung auch empfohlen hat, dass ich noch nicht soll Theologie studieren soll. So im Rückblick muss ich sagen, mal, das war wirklich wertvoll gewesen, die Zeit noch zu haben. Und es darf sogar noch besser werden, weil bei Confession habe ich dann die Isle kennengelernt. Und im Sommer 2018 sind wir zusammengekommen und 2020 haben wir dann geheiratet. Und dann, nach unserer Hochzeit, ist dann wirklich der Zeitpunkt da gewesen. Wir sind auf den Beatenberg gezogen und konnten dort das Theologiestudium machen. Und zwar 3 Jahre später als geplant, aber damals mit dem Segen von der Gemeindeleitung und den Pastoren und mit einer Gemeinde, die für mich betet, im Hintergrund. Ja, mein Weg wäre es gewesen, 2018 gerade Theologie zu studieren. Aber Gott hat einen anderen Weg vorgehabt. Einen Weg mit einigen Zwischenschritten, die wichtig gewesen sind, voran. Und im Rückblick, ja, bin ich mega dankbar, ist Gott diesen Weg mit mir gegangen. Und ich will anhand von diesem Beispiel aus meinem Leben auf eine wichtige Grundlage eingehen im Zusammenhang mit dem Treffen von Entscheidungen. Nämlich, dass Gott einen Plan hat für unser Leben. In Sprüche 16,9 steht: Das Herz des Menschen plant seinen Weg, aber der Herr lenkt seinen Schritt. Und allen, die Jesus glauben, verspricht Gott sogar, dass ihnen alle Sachen werden zum Guten mitwirken. Römer 8, 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Also Gott hat sogar einen guten Plan für unser Leben. Und das gilt immer. Auch dann, wenn wir den guten Plan gerade nicht sehen oder wenn wir ihn noch nicht sehen, weil wir es dann vielleicht erst im Rückblick ein paar Jahre später erkennen dürfen. Gott verspricht uns nämlich nicht, dass wir keine Schwierigkeiten erleben. Und falls es dir gerade im Moment echt schlecht geht, sei das gesundheitlich, finanziell, irgendeiner zwischenmenschlichen Beziehung oder aufgrund von einem Schicksalsschlag, dann muss das keineswegs daran liegen, dass du eine falsche Entscheidung getroffen hast. Es kann nämlich mega viele Gründe haben. Und manchmal zeigt uns Gott den Grund fürs Leid, sehr oft aber auch nicht. Und doch ganz besonders im Leid innen gilt denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten oder zum Guten mitwirken. Und dass Gott eben einen guten Plan für unser Leben hat, dass er derjenige ist, der unsere Schritte lenkt, das gibt uns Hoffnung und auch Trost, wenn es darum geht, eine Entscheidung zu treffen. Es entbindet uns aber trotzdem auch nicht vor unserer Verantwortung. Weil auch wenn Gott alles in seiner Hand hat und einen guten Plan für uns hat, treffen ja doch wir noch die Entscheidungen. Und das ist auch gut so, weil Gott will, dass du und ich Entscheidungen treffen. Er hat uns nicht einfach als ferngesteuerte Roboter gemacht, sondern er hat uns einen Verstand gegeben. Er will, dass wir den auch brauchen beim Treffen von Entscheidungen. Gott weiss, wie wir uns werden entscheiden. Aber er will, dass wir entscheiden. Und wir müssen tagtäglich hunderte kleinere oder grössere Entscheidungen treffen. Vielleicht geht es manchmal nur darum, welches Hemd lege ich heute an. Aber vielleicht steht auch gerade eine mega grosse Frage im Raum, die dich beschäftigt. Eine Entscheidung, die du treffen musst. Und wir sind auch für die Auswirkungen von den Entscheidungen, die wir treffen, verantwortlich. Ja, jetzt ist die Frage, ist das nicht irgendwo ein Widerspruch? Also Gott hat einen Plan für mein Leben, er weiß schon, was ich tue und gleich bin ich verantwortlich für meine Entscheidungen. Ich glaube, wir müssen uns da kurz mit Gottes Souveränität befassen. Das ist ein Schlüssel, um das zu verstehen. Weil dass Gott souverän ist, das bedeutet, dass er allmächtig ist. Er kann tun, was er will. Und er kommt immer zu seinem Ziel. Gott ist Gott, und es gibt niemanden, wo Gott in seinem Handeln könnte einschränken könnte. Er ist souverän. Er kann wirklich tun, was er will. Wir sehen das zum Beispiel im Psalm 115, Vers 3. Unser Gott ist im Himmel. Alles, woran er gefallen hat, tut er. Und in Jesaja 46, Vers 10. Dort sagt Gott von sich selber, mein Ratschluss soll zustande kommen. Und alles, was mir gefällt, führe ich aus. Ja, Gott ist allmächtig. Er tut das, was er will. Niemand kann ihn einschränken. Und trotzdem zeigt die Bibel auch ganz klar, dass der Mensch für seine Entscheidungen verantwortlich ist. Beides ist wahr. Es ist kein Widerspruch. Ich glaube, es ist ein Geheimnis. Wir werden es nie ganz erkennen oder verstehen, aber die Bibel sagt, es ist beides wahr. Es ist nicht entweder oder, es ist sowohl als auch. Nicht eins gegen das andere. Und so zeigt auch Jeremia 25, dass beides stimmt. Weil Gott hat da einerseits Babylon gesendet, um Juda für ihren Ungehorsam zu bestrafen. Und andererseits hat Gott dann aber auch Babylon 70 Jahre später dafür bestraft, dass sie sein Volk bekriegt haben. Also Gott hat einerseits beschlossen, Babylon soll Juda unterdrücken. Und andererseits ist Babylon trotzdem noch für seine Entscheidung verantwortlich, Juda zu unterdrücken. Also wir sehen, unsere Entscheidungen haben Folgen. Ich glaube, die nächste logische Frage ist, ja, was ist denn, wenn wir uns falsch entscheiden? Oder noch schlimmer, was ist, wenn wir zwar wissen, was Gott von uns will, aber wir entscheiden uns trotzdem, das zu tun, was wir für besser halten? Und in der Bibel gibt es jemanden, der bekannt dafür ist, dass er sich gegen Gottes Plan entschieden hat. Und das ist der Jona. Gott hat nämlich zum Jona gesagt, geh in die große und mächtige Stadt Ninive und kündige ihren Bewohnern mein Strafgericht an. Denn ihre Bosheit schreit zum Himmel. Ich kann sie nicht länger mit ansehen. Und der Jona, ja, man könnte sagen, er hat es voll vergeigt. Er hat sich zwar auf den Weg gemacht, aber in die entgegengesetzte Richtung. Er ist vor Gott geflohen. Also, was könnte man das überhaupt? Vor Gott fliehen. Aber ja, er hat gefunden, mal mache ich. Und ist statt auf Ninive gegangen, in ein Schiff nach Tarsis gestiegen. Fort und davon. Gewusst, was Gott will, aber gefunden, nein, ich will das nicht. Und trotzdem ist Gott schlussendlich zum Ziel gekommen. Weil Gott hat einen gewaltigen Sturm geschickt und der Jona ist von der Schiffsbesatzung über Bord geworfen worden. Also ich das jetzt sehr kürze, lohnt sich auch das Ganze zu lesen. Und auf jeden Fall ist nachher der Sturm sofort verschwunden. Kaum ist der Jona nicht mehr auf dem Schiff Richtung Tarsis gewesen. Und Gott hat nachher einen grossen Fisch geschickt, wo der Jona verschluckt hat. Der Jona ist ganze 3 Tage im Bauch von dem Fisch gewesen und dort hat er dann zu Gott gebetet. Daraufhin hat der Fisch den Jona ausgespuckt und Gott hat dem Jona nochmal gesagt, was er soll tun. Gang auf Ninive. Und das mal hat der Jona dann gehorcht. Wir sehen im späteren Verlauf der Geschichte, es ist ein widerwilliger Gehorsam gewesen, aber immerhin, er hat dann gehorcht. Und Gott ist also trotzdem zum Ziel gekommen, auch obwohl sich der Jona falsch entschieden hat. Und für Gott gibt es auch keine Überraschungen. Er kennt die Zukunft schon, er lenkt das Weltgeschehen. Und darum ist der Weg, den der Jona eingeschlagen hat, eben irgendwie auch Gottes Weg. Und das gibt uns Trost, wenn wir auf falsche Entscheidungen schauen, die wir in unserem Leben schon getroffen haben. Oder vielleicht auch noch treffen werden. Gott kommt trotzdem zum Ziel. Und doch möchte ich uns auch nochmal daran erinnern, dass uns das nicht von unserer Verantwortung entbindet. Wir sehen auch beim Jona, dass unsere Fehlentscheidungen unangenehme Folgen haben können, weil ich stelle mir so 3 Tage im Bauch eines grossen Fisch echt nicht angenehm vor. Hast du es vielleicht auch schon mal voll vergeigt? Also mir kommen da schon ein paar Entscheidungen in meinem Leben in den Sinn, wo ich mich falsch entschieden habe. Vielleicht merkst du auch, wenn dir jetzt etwas in den Sinn gekommen ist, wo du falsch entschieden hast, so ein beklemmendes Gefühl oder vielleicht auch ein beschämendes Gefühl. Warum habe ich mich da so falsch entschieden? Oder leidest du vielleicht auch unter einer Entscheidung, die du früher noch getroffen hast? Aber Gott sei Dank ist Jesus Christus am Kreuz für unsere Schuld, für unsere Scham gestorben. Und wir dürfen zu ihm kommen und ihn um Vergebung bitten für unsere Fehlentscheidungen. Und er vergibt uns gern. Wenn wir zu Gott kommen und ihn um Vergebung bitten, dann empfängt er uns mit offenen Armen und sagt, mein Kind, ich vergib dir gern. So grossartig ist Gott. Er ist grossartig barmherzig. Dass er barmherzig ist und vergibt, das sehen wir auch in der Geschichte von Jona. Weil Gott hat vorgehabt, Ninive aufgrund von ihren abscheulichen Taten zu vernichten. Aber vorher hat er den Jona zu ihnen gesendet, damit er ihnen das Gericht ankündigt. Der Jona ist in die Stadt gegangen und hat gerufen, noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Ich glaube, das ist die kürzeste Predigt, die man in der Bibel findet. Und ja, Gott hat trotzdem doch das gewirkt. Die Bewohner von Ninive haben tatsächlich darauf reagiert, auf die Gerichtsbotschaft. Sie sind umgekehrt und haben einfach an Gott glauben. Und was macht Gott? Ja, er sieht das. Er sieht die Umkehr von dieser Stadt Ninive und er hat sie verschont. Er hat das Gericht abgewendet von ihnen, weil Gott eben ein wunderbar barmherziger Gott ist. Die Bewohner von Ninive, sie haben da die wichtigste Entscheidung von ihrem Leben getroffen gehabt. Sie sind vor dieser Entscheidung gewesen, kehre ich zu Gott um oder mache ich so weiter wie bisher? Und sie sind zum Glauben gekommen und sind zu Gott umgekehrt. Und auch heute ist die wichtigste Entscheidung von unserem Leben, ob wir zu Gott umkehren. Ob wir ihm unser Leben anvertrauen. Kehrst du zu Gott um? Vertraust du Gott dein Leben an? Auch gerade da dabei, bei dieser wichtigsten Frage, dürfen wir wissen, dass Gott zum Ziel kommt. Er will uns retten. Und darum hat er seinen eigenen Sohn, Jesus Christus, auf die Erde gesendet. Und durch den Glauben an ihn können wir gerettet werden. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben darf haben. Wenn wir zu Jesus umkehren und ihm unser Leben anvertrauen, treffen wir die beste Entscheidung von unserem Leben. Wir dürfen dann mit Jesus leben, schon jetzt, und dürfen sicher sein, dass wir mal, wenn das Leben da vorbei ist, in Ewigkeit bei Gott werden sein. So gross ist Gottes Liebe für dich, dass er sich selber geopfert hat am Kreuz für dich. Und darum bitte, triff die Entscheidung. Kehr um zu Gott und vertraue Jesus dein Leben an. Und wenn du die wichtigste Entscheidung getroffen hast, dann gibt es in deinem Leben natürlich noch viele, viele weitere kleine und grosse Entscheidungen, die noch anstehen, die wir treffen müssen. Und vielleicht stehst du auch jetzt gerade noch vor so einer Entscheidung und ja, du stellst dir die Frage, wie treffe ich jetzt eine Entscheidung. Sagen wir ganz konkret, was soll ich jetzt machen? Und ich werde jetzt gerade ja wirklich konkret auf das antworten, wie können wir dann eine Entscheidung treffen? Aber zuerst möchte ich noch auf drei weitere Fragen eingehen im Zusammenhang mit dem Treffen von Entscheidungen, wo ich sicher bin, auch die werden einige von euch beschäftigen, die Fragen. Die erste Frage ist, was ist denn, wenn ich mir unsicher bin? Wenn ich mich einfach nicht entscheiden kann. Oder wenn ich einfach nicht herausfinde, was denn Gottes Plan ist. Ja, wie ich vorher gesagt habe, zeigt uns die Bibel, Gott hat einen guten Plan für unser Leben. Aber ich habe mir keine Bibelstelle gefunden, die uns dazu auffordert, Gottes exakten Plan für unser Leben herauszufinden und erst dann Schritte zu tun und Entscheidungen zu treffen. Ja, selbstverständlich sollen wir Gott um Weisheit bitten und sollen wir Gott fragen. Aber es ist sicher nicht Gottes Wille, dass wir einfach so lange nichts machen, bis wir zu 100% sicher sind, was Gottes Plan für unser Leben ist. Weil eben Gott hat uns auch den Verstand gegeben, den wir brauchen sollen, um Entscheidungen zu treffen. Wir sollen entscheiden. Und ich glaube, oft will Gott auch, dass wir innerhalb von der moralischen Grenze, die er uns in seinem Wort aufzeigt, eben selber entscheidet. Und ein gutes Beispiel für das finden wir auch beim Paulus, weil er beschreibt in 1. Korinther 16 seine Reisepläne. Er schreibt dort den Korinther, was er vorhat. Wenn es aber nötig ist, dass auch ich hinreise, können wir den Weg miteinander machen. Ich werde euch besuchen, wenn ich in Mazedonien gewesen bin. denn ich habe vor, durch Mazedonien zu reisen. Eine Weile werde ich bei euch bleiben, vielleicht sogar den ganzen Winter über. Danach könnt ihr mich dann zu meinem nächsten Ziel begleiten. Wir sehen hier, Paulus hat nicht zuerst auf den Besuch von einem Engel oder auf einen Traum von Gott gewartet, bis er Reisepläne gemacht hat. Nein, er gewusst, seine grundsätzliche Berufung ist, ich soll den Nichtjuden das Evangelium bringen. Ich soll zu den Heidenvölkern gehen und ihnen das Evangelium bringen. Und innerhalb von dieser Berufung hat er auch Entscheidungen getroffen. Hat er sich überlegt, wohin gehe ich als nächstes? Wo verbringe ich meinen Winter? Er hat seine Entscheidungen getroffen. Ja, Gott hat einen Plan. Er leitet uns. Und er will, dass wir nach seinem Willen fragen. Aber er will nicht, dass wir einfach so lange stillstehen und warten, bis uns ein Engel besucht oder Gott uns in einem Traum Schritt für Schritt ganz klar sagt, was wir jetzt tun sollen. Das heisst aber auch nicht, dass wir nicht mit Gottes übernatürlichem Reden rechnen sollen. Er redet auch heute noch. Und manchmal sagt er uns ganz klar, was dran ist. Aber manchmal will er auch, dass wir einfach mal einen Schritt tun und eine Entscheidung treffen. Ja, und wie ist das so mit unserem Bauchgefühl oder mit der Intuition? Ja, Gott kann sicher durch unsere Gefühle zu uns reden. Und sicher haben das auch ein paar von uns schon so erlebt, dass Gott einem einfach einen Frieden gibt oder eben das Gefühl uns leitet. Wir sehen auch in der Bibel ein Beispiel, nämlich beim Nehemia. Der Nehemia war sehr traurig, weil Jerusalem in Trümmer gelegen ist. Und der König von Persien hat das gemerkt und hat zum Nehemia gesagt, du hast ein trauriges Herz. Sie haben dann darüber geredet, warum das der Nehemia traurig ist. Und der König hat ihm nachher erlaubt, nach Jerusalem zu gehen. Und wo der Nehemia zu Jerusalem, also im zerstörten Jerusalem, ankommt, sagt er, ich hatte aber keinem Menschen mitgeteilt, was mein Gott mir ins Herz gegeben hatte, für Jerusalem zu tun. Gott hat dem Nehemia etwas ins Herz gelegt. Und er hat nachher auch so gewirkt, dass das Vorhaben gelungen ist. Und gleichzeitig warnt uns die Bibel aber auch davor, dass uns unser Herz und unsere Gefühle täuschen können. Jesus sagt nämlich in Markus 7,21, denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor. Also nicht jedes Bauchgefühl, nicht jede Intuition kommt von Gott. Und darum ist es mega wichtig, dass wir alle Eindrücke, alle Gefühle auch anhand der Bibel prüfen. Ja, wie redet denn die Bibel zu mir? Wie nutzt Gott die Bibel, um zu mir und dir zu reden? Ich möchte etwas zum Gebrauch der Bibel beim Treffen von Entscheidungen sagen. Ja, kann ich jetzt zum Beispiel einfach beten, dass Gott mir eine Antwort gibt und dann blind einfach irgendwo die Bibel aufschlagen, mit dem Finger drauf zeigen und genau das ist dann Gottes Wille für meine Entscheidung, die ansteht? Also wenn wir mal annehmen, es wäre so. Da ist ein junger Mann und der will von Gott wissen, was er tun soll. Also er betet, schlägt die Bibel auf und legt blind seinen Finger irgendwo auf den Vers. Und dann zeigt er auf Matthäus 27,5. Dort steht über Judas, dann lief er fort und er hängte sich. Ja, der junge Mann ist natürlich alles andere als erfreut über den Bibelvers da. Und er betet also nochmal und schlägt die Bibel nochmal blind auf, legt den Finger drauf und ist bei Lukas 10,37. Dort steht, Jesus aber sprach zu ihm, geh hin und handle du ebenso. Ja, es ist natürlich ein krasses Beispiel. Und doch glaube ich, es hat etwas. Ich glaube, viele Christen fragen auch so nach Gottes Wille. Ich weiß es, weil ich es auch schon gemacht habe. Ich habe vor über 10 Jahren Gott gefragt, werde ich mal XY heiraten? Ich war hier in diese Person verliebt. Und ich habe dann meine Bibel aufgeschlagen und habe meinen Finger wirklich ganz exakt aufs Ja von Elia gelegt. Ich war völlig begeistert. Ich habe gesagt, Halleluja, danke, hast du so klar zu mir geredet. Ich freue mich darauf, darf ich die Frau dann mal heiraten? Ja, wie sich ein bisschen später herausgestellt hat, hat die betreffende Frau keine Beziehung mit mir wollen. Ganz offensichtlich ist also einfach mit dem Finger auf irgendeinen Bibelvers zu zeigen, nicht die beste Art, um in der Bibel Gottes Willen für uns herauszufinden. Aber wie sollen wir denn Gottes Willen erkennen? Wie können wir gute Entscheidungen treffen? Er probiert, die Antwort auch grafisch ein bisschen darzustellen. Im ersten Schritt beten. Im zweiten Schritt frag Gott und überleg. Und im dritten Schritt entscheid und handle dann auch entsprechend. Und ich werde jetzt den drei Schritt mal mit euch durchgehen. Vielleicht stehst du gerade vor einer Entscheidung und kannst dir auch gerade überlegen, was bedeutet jetzt der Schritt für die Entscheidung, die bei dir ansteht. Ich habe jetzt als Beispiel einfach mal die Frage der Berufswahl genommen. Sagen wir mal, ich frage mich, soll ich Schreiner, Informatiker oder Callcenter-Mitarbeiter werden? Und ich stelle mir also die Frage und bete im ersten Schritt für Weisheit. Dass Gott mich leitet und mir auch gute Motive gibt für die Entscheidung. Und jetzt kommen wir eben im nächsten Schritt zum richtigen Gebrauch der Bibel. Im zweiten Schritt frage ich mich nämlich, ob die Bibel etwas Eindeutiges zu dieser Fragestellung sagt. Ich durchforsche also die Bibel und schaue, ob Gott einen von diesen Berufen zum Beispiel verbietet oder einen besonders hervorhebt. Und ich frage mich auch, muss ich in diesem Beruf etwas tun, wo die Bibel mir verbietet, wo Gott nicht gefällt? Ich kann dann zu Schreiner oder Informatiker nichts Eindeutiges finden, aber ich weiss, es gibt viele Callcenter, wo die Leute auch gezielt betrogen werden, mit dem Ziel, sie abzuzocken. Man will sie irreführen. Und die Bibel sagt ja da ganz klar, wir sollen nicht lügen, betrügen oder stellen. Also da müsste ich auf jeden Fall bei der Wahl vom Arbeitgeber gut darauf achten, wenn ich wieder Callcenter-Mitarbeiter werde, dass ich dort nicht die Leute irgendwie betrügen oder in die Irre führen. Wenn ich darüber nachgedacht habe, dann frage ich mich, ob es in der Bibel allgemeine Prinzipien gibt, die etwas zu dieser Entscheidung sagen. Und da kommt mir in den Sinn, dass ich, wenn ich eine Familie habe, vor Gott die Verantwortung habe, finanziell auch für meine Familie zu sorgen. Aber das heisst nicht, dass ich mich gerade für den Job entscheide, wo das Gehalt am höchsten ist, sondern dass ich mir einfach überlege, lange das Gehalt in dem Job, wo mir zur Auswahl steht, zu meiner Familie versorgen. Oder gibt es einen, der jetzt eher rausgeht in dieser Entscheidungsfindung, weil das nicht möglich wäre. Und außerdem möchte Gott auch, dass wir Gemeindeanlässe regelmässig und treu besuchen. Ich überlege mir also, ob bei diesen Berufen, die ich zur Wahl habe, ob ich da am Donnerstagabend oder einfach am Gemeindeabend oder am Sonntagmorgen oft arbeiten müsste. Und ich schaue auch, ob ich für diesen Beruf in eine Gegend ziehen müsste, wo es keine Gemeinde gibt. In der Schweiz ist es eher unwahrscheinlich, aber auch möglich. In Deutschland ist das wirklich eine Frage, die sich viele Christen stellen müssen. Wenn ich diesen Job annehme und ich in eine Region, wo es einfach keine Gemeinde gibt, die müssten eine Stunde, zwei Stunden zum Teil sogar fahren, um in eine Gemeinde zu kommen. Und das kann ein wichtiger Punkt sein, um sich für einen Job zu entscheiden, wo noch einmal anders auch ein Arbeitsplatz möglich ist, wo man eben kann in eine Gemeinde gehen. Wenn ich den Schritt gemacht habe, dann frage ich mich noch, ob Gott mir zu dieser Entscheidung etwas Individuelles sagt. Und zu dem individuellen Gottes, das kann sehr vielfältig sein. Zum Beispiel durch Eindrücke, durch Zeichen, durch Begabungen, durch Freunde, durch Träume und so weiter. Gott hat ganz viele Arten, wie er auch zu uns reden kann. Wenn ich zum Beispiel mega gern und gut mit Holz arbeiten kann, kann das ein gutes Indiz dafür sein, dass ich Schreiner werden soll. Und wie ich am Anfang erzählt habe, hat Gott auch schon durch Pastoren und Gemeindeleitung zu mir geredet. Und zu dem Schritt von der Entscheidungsfindung gehört darum auch, dass man Freunde oder Leitungspersonen um Rat bittet. Man muss nicht alles umsetzen, was sie sagen. Man entscheidet immer noch selber. Aber man soll die Bereitschaft haben, seine eigene Meinung auch nochmal zu überdenken und den Rat von guten Freunden anzunehmen. Und wenn jetzt mehrere von meinen Freunden ihre Bedenken äußern, ob ich wirklich den ganzen Tag am Computer sitzen kann, ja, dann sollte ich vielleicht das berücksichtigen, wenn ich einen Job als Informatiker oder Callcenter-Mitarbeiter in Erwägung ziehe. Und vielleicht redet Gott auch auf eine ganz besondere Art zu mir. Aber es ist wichtig, das können wir nicht erzwingen. Wir können nicht sagen, so, ich mache keinen Schritt weiter, bis du zu mir redest. Das ist nicht die Art, wie wir mit Gott umgehen oder Entscheidungen treffen. Wir dürfen ihn bitten und offensiv für sein Reden. Aber wir können ihn nicht zwingen, dass er uns einen Engel vorbeischickt. Und ganz wichtig bei diesem Schritt ist, dass wir alles, was Gott uns individuell sagt, anhand von seinem geschriebenen Wort überprüfen. Weil es kann auch sein, dass wir mal einen eigenen Gedanken fürs Reden von Gott halten. Und dann gibt uns die Bibel gute Leitplanken, um zu überprüfen, ist das jetzt wirklich von Gott oder ist das von mir oder sonst irgendwo und will mich eigentlich auf einen anderen Weg bringen. Alles anhand von der Bibel überprüfen. Und dann als abschließender Schritt schaue ich die Erkenntnis aus allen drei Fragen an und triff dementsprechend auch eine Entscheidung. Und falls beim letzten Schritt immer noch mehrere Optionen in Frage kommen, dann gibt Gott mir auch die Freiheit, nach meinem Gutdünken da zu entscheiden. Ich glaube, dass es oft wichtiger ist, in welcher Haltung und mit welcher Absicht, dass wir eine Entscheidung treffen, als wofür wir uns dann ganz genau entscheiden. Eben vorausgesetzt, die Optionen, die zur Wahl stehen, sind biblisch vertretbar. Und das haben wir ja beim zweiten Schritt überprüft. Und das allgemeine biblische Prinzip, wofür ausnahmslos alle Entscheidungen gilt, das ist, tu alles zur Ehre Gottes und in Liebe. Das finden wir so im 1. Korinther 10, 31 und 16, 14. Und darum glaube ich, es ist Gott viel wichtiger, ob ich meinem Arbeitgeber gut und ehrlich diene, als ob ich das jetzt als Schreiner oder als Informatiker mache. Gott geht es nämlich um unser Herz. Es geht ihm um unsere Beziehung zu ihm. Und nachdem wir unsere Optionen im Gebet besprochen haben mit Gott und haben von der Bibel überprüft haben, dürfen wir auch ja, so entscheiden, dass alles zur Ehre Gottes geschieht und in Liebe passiert. Ich hoffe sehr, ihr könnt die Schritte hier nachvollziehen und ich hoffe, dass vielleicht auch ein weiteres Beispiel dabei noch helfen darf. Und ich werde dafür die Frage der Partnerwahl nehmen. Weil nebst dem Schmetterling im Bauch und dem Glücksgefühl, wenn man verliebt ist, braucht es auch eine Entscheidung, dass man eine Beziehung eingehen will. Liebe ist nicht nur ein Gefühl, sondern eben vielmehr auch eine Entscheidung. Und spätestens, wenn du eine Weile verheiratet bist, wirst du mir da auf jeden Fall zustimmen. Auch bei der Entscheidung, ob man mit jemandem eine Beziehung eingehen soll, ist es wichtig, dass beide Personen Gott fragen und sich die Fragen da stellen. Wenn jetzt mal geschwind durchgehen, sagt die Bibel etwas Eindeutiges dazu? Ja. Sie sagt, der Partner muss auch Christ sein. Und die Beziehung soll zwischen einem Mann und einer Frau sein. Und dann gehe ich zum nächsten Schritt. Gibt es in der Bibel allgemeine Prinzipien zu dieser Frage? Ja. Das Ziel der Beziehung soll nämlich die Ehe sein. Können sich also beide Personen grundsätzlich vorstellen, die andere Person auch mal zu heiraten? Ist das grössere Ziel der Beziehung, wenn sich das so bestätigt, dass man zueinander passt, auch eine Ehe? Oder will man einfach eine Beziehung, weil alle anderen auch eine haben? Es ist wichtig, Motive zu überprüfen. Des Weiteren sollen wir Gott mit den Gaben dienen, die er uns gibt. Und so hat das zum Beispiel für die Jael bedeutet, dass sie sich die Frage gestellt hat, kann ich mir vorstellen, einmal Pastorenfrau zu sein? Und es heisst in der Bibel, der Mann soll Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und für mich hat das bedeutet, dass ich vor unserer Verlobung zu Hause ausgezogen bin und es über ein Jahr lang noch in einer WG gewohnt habe, damit ich eben auch selbstständig werde. Und wirklich an, so von den Eltern weg in die Selbstständigkeit und dann mit meiner Frau eine eigene Familie gründen. Und zuletzt, die Bibel sagt auch, dass die Sexualität in die Ehe gehört. Und so sollte man sich fragen, wenn sich beide in Selbstbeherrschung üben und mit dem Sex bis zur Ehe warten. Nächster Schritt, sagt Gott uns etwas Individuelles dazu? Es kann durchaus sein. Aber es muss nicht sein. Wenn sonst alles passt, dann müssen wir nicht ängstlich auf ein besonderes Zeichen warten, sondern wir dürfen auch in dieser Frage eine Entscheidung fällen. Zu guter Letzt gilt auch bei der Partnerwahl, dass wir uns fragen sollen, wenn wir durch unsere Beziehung zu Gottes Ehre und in Liebe handeln. wird Gott durch unsere Absichten und unsere Beziehung geehrt? Ja, wie entscheidest du? Vielleicht stehst du gerade vor einer Entscheidung, die jetzt auch als Beispiel genannt habe, oder es beschäftigt dich eine ganz andere Frage und du weißt, ich bin an dem Punkt, ich muss eine Entscheidung treffen. Wir möchten dich ermutigen, triff eine Entscheidung. Und ich hoffe sehr, dass dir auch die Schritte hier dabei helfen dürfen. Weil wenn wir die Schritte beachten, und ja, dann dürfen wir auch mutig entscheiden und handeln. Eine kurze, ein zusammengespitzte Zusammenfassung ist: Leb für Gott. Handle zu seiner Ehre. Halte dich an das, was die Bibel sagt. Lieb Jesus und deine Mitmenschen. Wenn du das machst, dann mach, was auch immer du sonst möchtest. Mit wem du möchtest, wo du möchtest, und du wirst im Willen Gottes handeln. Und so möchte ich die Predigt abschließen mit Gottes Wort aus 1. Korinther 10,31 und 16,14. Was immer ihr tut, alles soll zur Ehre Gottes geschehen. Und alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Möge uns auch der Vers, der da hängt, immer wieder an das erinnern. Im Alltag und auch gerade beim Treffen von Entscheidungen. Amen.